Wahlkampf 1920 – Geschichte und Scheitern der Märzrevolution.
Im Folgenden geht es nun darum, wie Bochum die Märzrevolution erlebte. Wir zitieren großteils Auszüge aus dem Bericht des damaligen Polizeipräsidenten Stühmeier an den Regierungspräsidenten. Verfasst wurde dieser Bericht am 26. April 1920. Dazwischen gibt es Erläuterungen des Historikers Erhard Lukas und Zeitzeugenberichte von Konrad Buchner.
Als am Sonnabend, den 13. März 1920, die Kunde vom Kapp-Putsch in Bochum eintraf, wurde bald darauf durch vom Volksblatt gedruckte Flugblätter auch hier die angeblich von der Reichsregierung herausgegebene Parole zum Generalstreik erlassen.
Heraus zum Kampfe für die Republik, heraus aus Zeche, Fabrik und Werkstatt zur Demonstration.
Die Arbeiter verließen geschlossen die Arbeitsstätten und die Straßen füllten sich mit aufgeregten Arbeitermassen, die zunächst offenbar ratlos waren. Zur Sicherung der öffentlichen Ruhe und Ordnung berief der Oberbürgermeister am Nachmittage desselben Tages die Vertreter der verschiedenen politischen Parteien und zuständigen Behörden zusammen. Es wurde ein gemeinsamer Aufruf erlassen. Inzwischen wurde auf dem Moltkemarkt eine große Demonstrationsversammlung abgehalten, in der die Massen durch Redner der Mehrheitssozialisten, der USP und KPD über die politische Lage aufgeklärt wurden. In einer weiteren vor dem Stadttheater abgehaltenen Volksversammlung forderte ein Vertreter der KPD die Kommunisten auf, abends in dem Lokal von Prötter, Herner Straße, zu erscheinen, um dort Waffen in Empfang zu nehmen. Den Polizeibeamten wurde vielfach eröffnet, dass sie nichts mehr zu sagen hätten. Die Haltung der Massen wurde immer bedrohlicher. Die Volksmenge drängte nach dem Hofe des Volksblatts, um das Resultat der Verhandlungen zu erfahren. Sie verlangte dabei ungestüm die sofortige Befreiung der politischen Gefangenen. Dieses wurde abgelehnt.
Die Demonstranten ließen sich nicht abspeisen. Sie zogen zum Gefängnis, das sie durch SIPO und bürgerliche Mitglieder der Einwohnerwehr abgesperrt fanden. Ob es zu Zusammenstößen kam, ist nicht bekannt. Doch kann man vermuten, dass das Erscheinen der Demonstranten die Prüfung der Akten beschleunigte. Jedenfalls wurden gegen 21 Uhr die politischen Gefangenen, insgesamt 40, freigelassen.
Soweit der Historiker Erhard Lukas. Doch weiter mit dem Polizeipräsidenten Stühmeier.
Der Abend auf Sonntag verlief verhältnismäßig ruhig. Bewaffnete Angehörige der 3. und 5. Kompanie der alten Einwohnerwehr besetzten in dieser Nacht das Büro der Einwohnerwehr, entwaffneten die mit der Polizei zusammen Dienst tuenden Wachen dieser Wehr, setzten deren Führer, den Hauptmann Kropp, fest und nahmen in den Wohnungen der bürgerlichen Mitglieder der Einwohnerwehr Durchsuchungen und Beschlagnahmen von Waffen vor, wobei auch verschiedene den besseren Ständen angehörige Mitglieder der Einwohnerwehr verhaftet wurden. Durch den im Büro der Einwohnerwehr gefundenen Frachtbrief erfuhren die bewaffneten Arbeiter, dass ein Waggon mit Waffen von Münster für die Einwohnerwehr auf den hiesigen Bahnhof stände.
Das Urteil der Arbeiter, die den Frachtbrief fanden, stand sofort fest. Die Gewehre waren für die reaktionären Kräfte zur Unterstützung des Putsches bestimmt. Dafür sprach erstens der Zeitpunkt des Eintreffens, zweitens die Einkopplung des Waggons in den Milchzug, die als Tarnung verstanden wurde.
Die Waffen, 2050 Gewehre, waren für die Einwohnerwehr bereits vor Wochen in Münster bestellt und durch zwei Mehrheitssozialisten zufällig am Sonnabend, den 13.03., hierher gebracht worden.
Am Bahnhof Nord, ein Zug ankam, da war ein Waggon, ein Zuhörwaggon, der war plombiert und jetzt wurde der Arbeiterrat, der im Bahnhof gesessen hat, die nun wissen, was in dem Waggon drin ist. Da stand Milch draußen auf dem Zelle. Und da haben die sich gesagt, jetzt machen wir den Waggon mal auf und wollen sehen, ob die Milch auch noch gut ist. Aber was meinst du, was in dem Milchkannen war? Da war ein Kriegsmaterial drin. Ausgelegte Gewehre, Revolver und Patronen. Und der Arbeiterrat hatte dann beschlossen, dass dieser Waggon auf ein Stehgleis gesetzt wird und dann ist er Tag und Nacht ist er bewacht worden. Die sollte für die Einwohnerwehr sein, nicht aber die haben nicht gekriegt.
So schildert der damals 13-jährige Bochumer Zeitzeuge Konrad Buchner den Vorfall. Die vom Leiter der Einwohnerwehren in Bochum, Major Flasskamp, abgegebene Erklärung, wonach die in den Milchkannen versteckten Gewehre bereits Ende 1919 in Münster bestellt worden waren, beurteilt der Historiker Erhard Lukas folgendermaßen.
Diese Erklärung konnte jedoch durchaus nicht die Harmlosigkeit der Sache beweisen. Im Allgemeinen bekam das Militär von der Eisenbahn sofort jeden Transportraum, den es benötigte, und so blieb die Merkwürdigkeit bestehen, dass ausgerechnet am Putschtag die Gewehre aus Münster abrollten. Außerdem konnte Major Flasskamp die Tatsache nicht aus der Welt schaffen, dass der Waggon als Milchwagen getarnt war.
Inzwischen hatte sich in der Nacht vom 13. bis 14. März ein Arbeiterrat gebildet. Er bestand aus 3 Mehrheitssozialisten, 3 USP-Männern und 3 Kommunisten. In Anbetracht dieser Zusammensetzung waren die Mehrheitssozialisten von vornherein gezwungen, Konzessionen nach links zu machen. Am Sonntagmorgen, dem 14.03., wurde die Entwaffnung der Einwohnerwehrmitglieder fortgesetzt. Bevor der Arbeiterrat angeblich dazu Stellung nehmen konnte, begann auf dem Bahnhof die Verteilung der aus Münster angekommenen Waffen. Der Waggon sollte darauf auf meine Anordnung aus dem Bahnhof heraus geschafft und sichergestellt werden. Die Lokomotive wurde jedoch von den Arbeitern bei dem Versuch, den Waggon abzurollen, beschossen und geriet in Stocken. Der Wagen mit Waffen fiel auf diese Weise wieder in die Hände der Menge, die diese nun wahllos weiterverteilte. Am Sonntagmittag, den 14.03., war meiner Schätzung nach die Menge im Besitz von mindestens 4000 Gewehren, 20 Maschinengewehren der Einwohnerwehr und von etwa 600 Handgranaten. So blieb, um unnützes Blutvergießen, Plünderungen zu vermeiden, nichts anderes übrig, als dass die Polizei mit dem Arbeiterrat verhandelte.
Am 15. März sah Polizeipräsident Stühmeier die Lage so an, dass er mit dem Arbeiterrat verhandeln müsse, um die Folgerungen aus der massenhaften Bewaffnung der Arbeiter zu ziehen. Man handelte ein Übereinkommen aus, das als Plakat angeschlagen wurde.
Bekanntmachung. Die Ereignisse in Berlin haben auch unter der hiesigen, werktätigen Bevölkerung große Erregung und Beunruhigung hervorgerufen. Es musste befürchtet werden, dass gleiche reaktionäre Strömungen sich auch hier geltend machen könnten. Um solchen Bestrebungen von vornherein mit Entschiedenheit und allen uns möglichen Mitteln entgegenzutreten, haben die beiden sozialdemokratischen und die kommunistische Partei in der Stadt Bochum einen Arbeiterrat gebildet, welcher der Arbeiterbevölkerung gegenüber die Verantwortung dafür übernommen hat, dass ihre errungenen Rechte und Freiheiten unangetastet bleiben sollen. Der Arbeiterrat hat gleichzeitig mit den zuständigen Behörden Fühlung genommen und mit der staatlichen Polizeiverwaltung nachstehende Vereinbarung getroffen. Erstens. Sämtliche Anordnungen gehen von den gesetzmäßigen Behörden unter Mitwirkung des Arbeiterrates aus. Zweitens. Der Arbeiterrat entsendet zur hiesigen Polizeidirektion einen Delegierten zwecks Mitwirkung bei den Dienstgeschäften. Drittens. Die bisherige Einwohnerwehr wird aufgelöst. Die Begründung einer neuen Wehr übernimmt der Arbeiterrat. Die bisherige dritte und fünfte Kompanie bleibt bestehen. Viertens. Die öffentliche Ruhe und Ordnung wird durch die staatlichen Polizeiorgane unter Mitwirkung der Einwohnerwehr aufrechterhalten. Fünftens. Amtshandlungen können nur durch besonders legitimierte Mitglieder des Arbeiterrates oder der Einwohnerwehr im Beisein eines Polizeibeamten vorgenommen werden. Von der Bevölkerung der Stadt Bochum, insbesondere der Arbeiterschaft, wird erwartet, dass sie sich in dieser bewegten Zeit ruhig und besonnen verhält und dadurch dem Arbeiterrat sowie den berufenen Behörden die Erfüllung ihrer schweren Aufgabe zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ruhe, Ordnung und Sicherheit erleichtert. Bochum, den 15. März 1920. Der Polizeidirektor Stühmeier, der Arbeiterrat. Bornhoff für die Sozialdemokratische Mehrheitspartei. Teubner für die Unabhängige Sozialdemokratische Partei. Kämpfer für die Kommunistische Partei.
Damit war für SIPO und städtische Polizei verbindlich, die Bewaffnung der Arbeiter und die daraus entspringende Macht des Arbeiterrats von den bisherigen Exekutivorganen offiziell bestätigt.
So konnte die Ruhe zunächst aufrechterhalten werden. Der Arbeiterrat richtete sich anfangs auch im Allgemeinen nach diesen Vereinbarungen. Er ordnete jedoch bald darauf in zahlreichen Fällen die Beschlagnahme von Last- und Personenautos und anderen Gegenständen in Fabriken und bei Privatpersonen an, wozu die polizeiliche Genehmigung natürlich nicht erteilt werden konnte. Die Beschlagnahme erfolgte dann gegen den Widerspruch der Polizei auf Anordnung und Vorzeigung von Ausweisen des Arbeiterrates. Gegenüber diesen Übergriffen war die Polizei machtlos. Die Autos wurden zur Beförderung von Arbeitern genutzt und in vielen Fällen beschädigt und demoliert. In der Stadt herrschte natürlich allgemeine Aufregung. Durch das andauernde Passieren von mit bewaffneten und mit roten Binden versehenen Arbeitern gefüllten Lastwagen, die zur Front fuhren, die fortgesetzten Verhaftungen und so weiter. Die Wagen waren meist mit roten Fähnchen versehen und führten Maschinengewehre mit sich. Die Arbeiter auf ihnen sangen auf der Durchfahrt Freiheitslieder. Das Publikum in Bochum verhielt sich zurückhaltend. Ruhestörungen, Plünderungen sind hier dabei nicht vorgekommen. Bei den Kämpfen ist auch eine Anzahl von Arbeitern aus Bochum, Mitglieder der Arbeiterwehr, gefallen. Am 21. März wurden zum Beispiel 7 hiervon unter großer Beteiligung hier begraben. Am Sonntag, den 14. März, fanden wiederum Massenversammlungen unter freiem Himmel statt, in denen der Generalstreik beschlossen wurde. Am 15. März gab der Arbeiterrat einen Aufruf, der von den sozialistischen Parteien unterzeichnet war, heraus, der zum Ausdruck brachte, dass die sozialistischen Parteien aller drei Richtungen sich einmütig zusammengefunden hätten zur Abwehr und zu neuem Aufbau. Inzwischen war bekannt geworden, dass in Dortmund und in anderen Orten des Industriegebietes die Geschlossenheit der Arbeiterschaft zur Abwehr des reaktionären Unternehmens noch nicht erreicht sei. In der Nacht zum 16. März erließ daher der Arbeiterrat Bochum einen Aufruf an alle Sozialisten des Ruhrgebiets zur Einstellung des Bruderkampfes. Man solle dem Beispiel Bochum folgen. In den nächsten Tagen wurde der Arbeiterrat durch Vertreter der Freien Gewerkschaften, der Christlichen und Hirsch-Dunkerschen Gewerkschaften, der Arbeitsgemeinschaft Freier Angestelltenverbände, des Gesamtverbandes der Angestelltengewerkschaften und der Freien Arbeiterunion verstärkt. Diese waren indessen in der Arbeiterwehr durch ihre Organisationsmitglieder nicht vertreten. Die Wehr bestand vielmehr auch weiterhin vorwiegend aus Unabhängigen und Kommunisten. Die Polizei war dem Auftreten dieser Wehr gegenüber völlig machtlos, wenn auch einige besonders ausgewählte Elemente dieser Arbeiterwehr den polizeilichen Straßendienst zusammen mit der blauen Polizei ausübten. Es wurden überall öffentliche Versammlungen ohne Genehmigung und ohne Anmeldung abgehalten, Flugblätter verteilt etc.
Ich war 13 Jahre, wie schon gesagt worden ist. Und mein Vater, der ist gekommen, hat gesagt, komm, ich habe hier was, komm mal mit in die Wohnküche, im Wohnzimmer. Wie ich im Wohnzimmer kam, hat er mir ein Paket gegeben und hat gesagt, bring das nach dem Arbeiterrat. In diesem Paket war Munition drin. Und er sagte mir, halt die Augen offen, wenn du verfolgt wirst, schmeißt du das Paket in die Köttelbäcke und siehst du, dass du auf Unwegen wieder nach Hause kommst. Ja, und ich habe das auch so gemacht. Wie ich dahin kam, nach der Stelle, nicht, da standen zwei Matrosen vor der Wirtschaft. Und mit aufgepflanzten Bajonett. Und wie ich da reingehen wollte, ich habe weiter nichts gesagt, ich wollte da reingehen, da hatten die nichts Einigeres zu tun, als die Karabiner so, nee, wo willst du hin, was willst du hier? Nee, und da habe ich gesagt, ja, ich habe hier was abzugeben. Ja, was ist das? Ich sage, darf ich ja draußen nicht sagen. Und dann haben sie mich reingelassen und dann habe ich dem Vorsitzenden die Patronen gegeben. Ne?
Das war noch einmal der Zeitzeuge Konrad Buchner. Doch weiter zum Bericht des Polizeipräsidenten Stühmeier zur Situation in Bochum.
Die grüne Polizei erregte hier ganz besonders das Misstrauen der Massen. Die ersten Tage wurden sie wiederholt belästigt, einzelne Patrouillen entwaffnet und zum Teil beschossen. Auch wurden ihr ohne Widerstand aus ihrem Standlokal ein Maschinengewehr und ein Auto von bewaffneten Arbeitern abgenommen. Es kamen dauernd verschiedene Reibereien vor. Als dann am Donnerstag, den 18. März, Mannschaften der Wattenscheider, Gelsenkirchener und Essener grünen Polizei an den Kämpfen gegen die Arbeiter an diesen Orten teilnahm, stieg die Erbitterung auch gegen die hiesige grüne Polizei immer mehr. Am Freitag, den 19. März, wurde vom Arbeiterrat schließlich die Entwaffnung dieser Truppe namentlich von den USP und kommunistischen Mitgliedern beschlossen. Ich ordnete darauf nach Beratung mit den Führern der grünen Polizei und telefonischer Rücksprache mit der Regierung an, dass diese Truppe aufzulösen und die Waffen der Polizeidirektion zur Aufbewahrung zu übergeben seien, um Blutvergießen zu vermeiden und da jeder Widerstand und Rückzug mit Waffen aussichtslos erschien. Die Auflösung und Entwaffnung erfolgte an demselben Tage nachmittags 4 Uhr. Die einzelnen Leute verließen Bochum meist in Zivilkleidern heimlich noch an demselben Tage, vielfach von den Arbeitern belästigt und bedrängt. Die Geräte etc. wurden zunächst sichergestellt. Die Waffen in einer verschlossenen Kammer, die von Arbeiterwehrposten bewacht wurde. Die Waffen und sonstigen Sachen der grünen Polizei wurden später von der Arbeiterwehr entwendet. Die Polizeidirektion wurde in der Nacht vom 14. bis 15. März von 20 bewaffneten Arbeitern besetzt und durchsucht. Diese Besatzung wurde sodann am 15. März wieder zurückgezogen. Ein Delegierter des Arbeiterrates wurde zu ihr nicht entsandt. Ebenso gestaltete sich die Lage in Herne und Umgegend. Auch dort wurden überall gleiche Arbeiterräte wie in Bochum ins Leben gerufen. Die politischen Gefangenen, etwa 40, wurden aus dem hiesigen Zentralgefängnis vom Arbeiterrat und der bewaffneten Arbeiterwehr entlassen. Allgemein hörte man von Seiten der Arbeiter, jetzt geht es den Dicken schlecht. In Arbeiterkreisen hoffte man vielfach auf die Bildung einer Räteregierung für Rheinland und Westfalen. Diese beiden Provinzen könnten sich allein erhalten und ernähren. Am 17. März wurde auf dem Bahnhof Nord ein Güterzug mit 4 Flugabwehrgeschützen durch Arbeiterwehrtruppen beschossen und zum Stehen gebracht. Die Geschütze wurden abgeladen und abtransportiert. Munition war nicht dabei. Die Geschütze sollen angeblich nach Ulm. Die Bahnhöfe wurden vom Arbeiterrat durch die Arbeiterwehr besetzt und die Beamten häufig in Ausübung ihres Dienstes behindert. Vom Montag, den 15. März ab, erschienen die hiesigen Zeitungen erheblich verspätet, da vom Arbeiterrat eine Zensurstelle beim Arbeiterrat eingerichtet war, die von den Kaufleuten Theodor Zimmermann, dem Verbandangestellten Otter und dem inzwischen in den Arbeiterrat zugewählten Anarchisten Schriftsteller Hugo Delmes Wattenscheid ausgeübt wurde. Am 17. März früh wurde hier vom Arbeiterrat als Antwort auf das Vorgehen der Truppen in engerem Bezirk die Parole zum 24-stündigen Generalstreik in verschärfter Form trotz geringer Neigung der Arbeiterschaft zu einem solchen herausgegeben. Die Straßenbahnen wurden zum Teil gewaltsam gezwungen, ihren Betrieb einzustellen. Desgleichen wurde am gleichen Tage vormittags von mit Gewehren bewaffneten Mitgliedern der Arbeiterwehr die Schließung der Betriebe verlangt. Als dann an diesem Tage die Nachricht vom Rücktritt Kapps eintraf, trat bereits nachmittags eine merkliche Entspannung der aufgeregten Gemüter ein. Nach Ausrufung der Räterepublik in Mülheim-Duisburg riss die radikale Linke die Leitung an sich. Die Truppen wollten das Bielefelder Abkommen nicht anerkennen und zogen deshalb von der Front nicht ab. Allmählich hatte der Arbeiterrat allen Einfluss auf die Arbeitertruppen und ihre Führung verloren. Am 30. März wurde dann der Generalstreik erneut ausgerufen.
Zur Aufklärung, Kameraden, Arbeiter, es sind Gerüchte im Umlauf, die unsere prächtige Abwehrbewegung in Verwirrung bringen können. Diesem vorzubeugen, erklären wir Folgendes. Erstens, der Generalstreik ist vom Arbeiterrat Bochum in der Nacht vom 29. zum 30. März ungezwungen proklamiert worden. Der Generalstreik dauert vorläufig fort, bis auf Weiteres. Sein Abbruch wird rechtzeitig bekannt gemacht. Zweitens, der Arbeiterrat in Bochum ist nicht verhaftet. Alle Gerüchte darüber sind unwahr. Drittens, die Nachricht vom Vormarsch der Reichswehrtruppen sind ebenfalls unrichtig. Unser Industriebezirk ist nach allen Seiten durch Arbeitertruppen gegen Überfälle gesichert. Die von den Fliegern abgeworfenen Flugblätter enthalten öfter Drohungen gegen die Arbeiterschaft. Solche Drohungen sind nicht ernst zu nehmen. Wir sind in der Lage, jeden Schlag der Reichswehr zu parieren. Bochum, den 31. März 1920.
Die Zeitungen wurden am Erscheinen behindert. Des Morgens fand eine große Demonstrationsversammlung auf dem Moltkemarkt statt, in der die unabhängigen Otter und Täuber den Einmarsch der Wattertruppen als das Gefährlichste bezeichneten, was der Arbeiterschaft widerfahren könne. Es gelte, den Willen der Arbeiterschaft zu bekunden und ein zweites Blutbad zu verhindern. Mit aller Schärfe müsse der Generalstreik durchgeführt werden, um den Einmarsch zu verhindern. Um Sabotage und Gewalttätigkeiten, die bei einem ungünstigen Ausgang des bevorstehenden Kampfes bzw. dem Einmarsch der Regierungstruppen nach einer Äußerung von Biel, USP, vorgesehen waren, vorzubeugen, hat sich der Arbeiterrat angeblich den Beschluss zum letzten Generalstreik notgedrungen fügen müssen. Am 31. März erschienen die Zeitungen wieder. Am Donnerstag, dem 1. April, wurde sodann der Generalstreik durch Beschluss des Arbeiterrates wieder aufgehoben, doch waren anscheinend radikale Elemente dagegen. Denn schon mittags wurde wiederum ein Flugblatt verbreitet, das besagte, dass die Aufhebung des Generalstreiks zu Unrecht erfolgt sei. Und es wurden auch in einer Vielzahl von Betrieben die Arbeiter wieder, wie früher, gewaltsam herausgeholt. Hierdurch wurde der Anschein erweckt, als beständen hier zwei Arbeiterräte, die gegeneinander wirkten. Als am 2. April bekannt wurde, dass der Essener Vollzugsrat die Bielefelder Bedingungen anerkannt habe, trat eine allgemeine Beruhigung ein und der Arbeiterrat verfügte nunmehr selbstständig die Waffenabgabe, mit der er gleichzeitig die Auslöhnung der Wehrleute verband. Nach Zustandekommen des Abkommens von Münster begann die Front der Roten Armee abzubröckeln und es kehrte der größte Teil der an den Kämpfen beteiligt gewesenen Bochumer Arbeiterwehr hierher zurück. Gleichzeitig tauchte auch eine Menge von auswärtigen wilden Elementen hier auf, die es schwer hat, weiterzuleiten, so dass die Mitglieder des Arbeiterrates oft selbst in Gefahr waren, von diesen beseitigt zu werden. Infolge der im Arbeiterrate dauernd auftauchenden Unstimmigkeiten und der durchaus mangelhaften Kontrolle bei der Waffenausgabe ist es ihm nicht möglich gewesen, die Abgabe der Waffen durchzuführen. Große Mengen Gewehre sind nach Angaben des Arbeiterrats an Nachbarwehren abgegeben worden. Aus dem Arbeiterrate sollte sich gemäß dem Bielefelder Abkommen auch hier ein Ordnungsausschuss bilden. Er wandelte sich nun kurzerhand nach Ausscheiden der christlichen und Hirsch-Dunkerschen Gewerkschaften am 2. April 1920 ohne Einvernehmen mit der Gemeindebehörden und der Polizeidirektion zu einem provisorischen Ordnungsausschuss um. Die Bildung eines ordnungsmäßigen Ausschusses kam nicht zustande. Nachdem das Zentrum sich gegen die Teilnahme der Unabhängigen ausgesprochen hatte, erklärten diese, dass sie dann auch als Vertreter der Gewerkschaften kein Interesse an der Teilnahme hätten. Die Erfahrungen auf diesem Gebiete sprechen sehr dagegen. Sie beständen vielmehr auf dem Genossen Töne als ersten Vorsitzenden, wodurch Wert darauf gelegt würde, dass nach außen hin der Eindruck erweckt werde, dass der Einfluss der auf festem demokratischen Boden stehenden Vertreter zur Geltung gelange. So kam ein Ordnungsausschuss hier nicht zustande. Am nächsten Tage rückte hier Militär ein.